What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Trending Topics Podcast. Mein Name ist Julia Gerber. Heute sitze ich mit Anastasia Berner hier beim Shinovation Festival in Tirol in einer Gondel und wir nehmen diesen Podcast auf.
Aber bevor wir loslegen, hier eine kurze Werbepause.
Okay, also das ist eine absolute Weltneuigkeit. Es gibt ab sofort ein Auto, in dem der weltberühmte AI-Chatbot ChatGPT mit an Bord ist. Denn im Hightech-Cockpit des brandneuen VW Passat ist der KI-Assistent fix integriert, ermöglicht die Steuerung vieler Fahrzeugfunktionen und beantwortet gezielt Fragen zu allen erdenklichen Gebieten. Aber nicht nur das macht den neuen VW Passat zum perfekten Begleiter auf Businessfahrten. Die AirCare Climatronic sorgt für die ideale Temperatur für alle Mitfahrerinnen. Der Parkassistent schnappt sich auch die engsten Parklücken und die beheizbaren Vordersitze inklusive Massagefunktion in Serie machen lange Dienstfahrten mit personalisierbaren Massageprogrammen fast schon zum Wellnessurlaub. Der VW Passat definiert die Business-Klasse neu. Alle Infos unter volkswagen.at/Passat.
Hi Anastasia.
Hi Julia, schön, dass ich da sein darf.
2019 hast du das erste Mal gegründet. Damals warst du 20 Jahre alt und damit einer der jüngsten Gründerinnen Deutschlands. Du giltst als Stimme der Gen Z, bist TEDx-Speakerin und warst internationales TikTok-Gesicht der Deutschen Welle.
Ich dachte mir so, wenn schon Gen Z, dann wenigstens Gen Z-Berufe.
Genau, richtig. Außerdem hast du den Fee-Mentor gegründet, die erste Reverse-Mentoring-Plattform in Europa. Darüber sprechen wir heute dann gleich noch mehr, aber auch über TikTok, die Gen Z und deinen Spiegel-Bestseller gegründet, Startup-Szene Uncovered.
Schön, dass ich da sein darf und ich freue mich, mit dir über Generation Z-Themen zu reden.
Voll cool. Warum bist du denn heute hier bei der Shinovation und nimmst hier teil?
Ich wurde eingeladen als Speakerin, um auch diese junge weibliche Seite vor allem zu vertreten. Zu sagen, wir haben eine junge Frau auf der Bühne, mit der sich die Leute mehr identifizieren können, mit der auch junge Frauen sich angesprochen fühlen, weil das eben häufig bei Konferenzen und Veranstaltungen fehlt. Du hast so selten eine Frau auf der Bühne und dann noch seltener eine Frau, die in einem ähnlichen Alter ist wie Studentinnen, die selbe Wege kennt und auch im gleichen Alter ist und da natürlich eine ganz andere Identifikation bietet mit Leuten, die vielleicht sagen, hey, ich weiß noch nicht, ob ich gründen will, ich bin eigentlich im ähnlichen Alter, ist das was für mich? Und da hatte mich Katrin, die Gründerin, angeschrieben, meinte, hättest du nicht Lust? Und ich habe es mir angeschaut und dachte, oh mein Gott, ist das geil. Ja, ich glaube, das war das schnellste Ja, was ich je geschickt habe.
Oh, so cool. Also deine erste Shinovation.
Yes.
Beginnen wir mit deinem Werdegang, Anastasia. Wie bist du denn auf die Idee zum Fee-Mentor gekommen? Was war dir auch wichtig dabei?
Genau, bei Fee-Mentor war es mir wichtig, dass wir einen generationsübergreifenden Austausch schaffen, dass wir es ermöglichen, dass Frauen voneinander lernen, egal wie alt sie sind, und dass wir Zugänge schaffen für unterschiedliche Mentorinnen aus unterschiedlichen Branchen. Das ist ein Mentor und eine Mentorin sind einfach eine Seltenheit. Und wer sich Statistiken anschaut, sieht einfach, dass das Leben mit einer Mentorin einfach statistisch gesehen 300% erfolgreicher ist. Also Startups, die sozusagen gementort worden sind in ihrem Leben, haben eine 300%igere höhere Erfolgschance als andere, die eben kein Mentoring erfahren haben. Und ich habe gedacht, wie können wir das schaffen, nicht nur klassisches Mentoring zu integrieren, sondern Reverse Mentoring, also den generationsübergreifenden Austausch, wo die erfahrenere Person ihr Wissen weitergibt, aber gleichzeitig auch was zurückbekommt, nämlich das Wissen von der jüngeren Generation, Insights zu Social Media, zur Generation Z, wie ticken wir, wie denken wir, wie sprechen wir, warum schicken wir uns Memes, warum sind wir so viel am Handy und was ist dieses Tiki-Toki?
Okay, bevor du uns gleich nochmal konkret erzählst, wie das funktioniert, auch das Matching auf der Plattform, wie bist du denn generell auf diese Idee gekommen? Hattest du eine Mentorin?
Ich hatte über 50 Mentoren in meinem Leben. Meine Mutter ist sehr erfolgreiche PR-Agentur-Chefin und hat damals gesagt, okay, ich gebe dir ein Netzwerk, ich ermögliche dir einiges. Und gerade in Deutschland ist es so, dass du Privilegien hast und dafür aber nicht gefeiert wirst, sondern eher dich schämen solltest. Du hast einen Vorteil gehabt, das ist unfair. Und diesem Denken war ich auch und ich dachte, Mist, eigentlich muss ich mich schämen, dass ich dieses Privileg habe und habe dann gedacht, okay, wie können wir das aufmachen, wie können wir schaffen, dass dieses Privileg nicht nur mir zuteil wird, sondern allen. Und habe dann aufgrund des Netzwerkes und des Wissens, habe ich dann einfach gesagt, dann gründe ich halt eine Plattform, wo all die Leute, die vielleicht kein Netzwerk von zu Hause aus haben, eins bekommen und das kostenlos.
Ein schöner Gedanke. Wie funktioniert denn die Teilnahme auf dieser Plattform, das Matching.
Genau, bei Femento bewirbst du dich, egal ob du Menti bist, also zwischen 16 und 30 oder Mentorin zwischen 30 und derzeit 75 ist unsere älteste Mentorin, bewirbst du dich über die Webseite, über den gleichen Prozess, weil natürlich im Reverse Matching gehst du ja jeweils in die Rolle der anderen. Beide machen sozusagen den gleichen Prozess durch. Wir sichten die Anmeldung oder die Bewerbung und versuchen eine passende Menti oder Mentorin für dich zu finden aus teilweise der gleichen Industrie, teilweise einer unterschiedlichen Branche. Also wir sind da wirklich relativ offen und wir haben jetzt seit fast 5 Jahren eine 100%ige Erfolgsrate mit unseren Matches, wir keinen Algorithmus benutzen, sondern zwischenmenschlich schauen, wer passt und wer nicht. Und das bedeutet halt mehr Arbeit auf unserer Seite, aber es bedeutet auch bessere Ergebnisse.
Aber seid ihr da ein Team? Das Team schaut, wer passt da zusammen, wen könnte man matchen?
Genau, also ich mache vor allem Events und Kooperationen mit Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, weil das natürlich auch einfach nochmal eine ganz andere Ansprache ist.
Reverse Mentoring unterstützt ja auch dabei, steht auf der Website, die besten Frauen an die Spitze zu bringen. Was versteht man denn unter den besten Frauen? Gibt es da Kriterien dafür?
Es geht eigentlich müssen wir das Beste langsam mal rausnehmen und einfach nur Frauen schreiben, weil es uns darum geht, Frauen in Führungspositionen zu bringen, aber auch generell in Jobs, in die sie wollen. Also wir besetzen Stellen von Praktikanten bis hin zur Führungskraft und Beste ist damit gemeint, dass viele Unternehmen sagen, ja, wir finden keine Frauen, die dafür qualifiziert sind, geeignet und wir sagen halt, wir finden genau die qualifizierten Arbeitskräfte, Fachkräfte für dein Unternehmen, die weiblich sind und dann hast du eben nicht mehr diese Ausrede, ja, wir finden keine Frauen, die dafür passen wären, weil es gibt sie, man muss nur ein bisschen mehr suchen.
Und hast du ein Beispiel, das du mit uns teilen könntest, eine Erfolgsgeschichte von einem erfolgreichen Matching?
Wir haben so viele, also es ist wirklich, meine Lieblingsgeschichte ist immer noch die von einer Mentorin, die im ersten Jahr dabei war, die ist auch nach wie vor dabei, die hat sich von ihrem Mann getrennt und ihre ganzen Freundinnen waren halt alle noch verheiratet, hatten Kinder und sie hat gesagt, sie wünscht sich halt jemanden, der mit ihr tanzen geht. Und dann ist sie mit ihrer Menti, die sie über unsere Plattform gefunden hat, tanzen gegangen, hat ihren neuen Partner kennengelernt. Und gleichzeitig hat sie aber auch gemerkt, dass die Menti ganz, ganz viel Wissen im Finanzbereich hat. Mhm. Als junge Frau hat sie sich unglaublich viel mit NFTs, Bitcoin, Blockchain und so weiter auseinandergesetzt und hat sozusagen langfristig die Finanzen der Mentorin nicht verdoppelt, aber zumindest verbessert. Und das sind so Momente, wo ich immer denke, es gibt so viele Mentorship-Relationships, wo man gar nicht versteht, was kann die Person eigentlich noch, was hat die für ein Talent, was sie vielleicht gar nicht so bewusst sieht bei sich, aber was ich nutzen könnte, weil ich sozusagen merke, hey, da habe ich einen Painpoint oder die Person hat ein Talent, was sie vielleicht gar nicht, was ihr gar nicht so bewusst ist.
Mhm. Spannend. Das heißt, es geht da dann wirklich übergreifend vom beruflichen Kontext
auch ins Private. Auf jeden Fall. Wir haben auch viele Freundschaften, also viele Frauen, die zusammen gegründet haben, Podcast gestartet haben, Projekte gemacht haben, projektbezogen zusammengearbeitet haben, aber auch viele Leute, die sagen, hey, meine Menti ist mittlerweile meine beste Freundin, das ist echt schön.
Und wie groß ist das Netzwerk? Wie viele Mentorinnen und wie viele Mentees gibt es insgesamt?
Also wir sind weltweit aktiv. In der Dachregion haben wir derzeit über 5000 Mentorinnen, das Doppelte an Mentees.
Und das hauptsächlich in Deutschland oder auch international?
Genau, also wir sind weltweit aktiv, aber in der Dachregion, ja.
Lass uns nochmal drüber sprechen. Mit 20 hast du gegründet, das ist ja doch sehr jung. Gab es da auch Herausforderungen?
Bestimmt, aber ich war so naiv, ich habe es gar nicht gemerkt und ich wusste gar nicht, was es da für Herausforderungen gibt oder was eine Herausforderung war, weil für mich war das einfach so, naja, ist jetzt mein normaler Alltag, das muss ja wahrscheinlich so sein. Es gab natürlich Momente, wo ich total aufgeregt war, wo ich einfach keine Ahnung hatte. Ich habe meinen ersten Call damals mit Accenture gehabt, da ging es um eine Kooperation. Das war der schlimmste Call, den ich jemals hatte. Ich konnte die Nacht nicht schlafen, habe mit Pfefferminztee da gesessen und versucht, meine Nerven zu beruhigen. Das war so ein Zoom-Call. Heutzutage ist es mein täglich Brot, dass ich mit irgendwelchen großen Partnern von irgendwelchen Firmen spreche und das per Du. Und lustigerweise ich arbeite auch viel mit Banken zusammen. Neulich saß ich auch in der Bank und da kam der Banker oder die Führungskraft sozusagen zu mir und meinte danach, ja, wie fandest du denn das Gespräch mit mir? Wo ich dachte, ich habe doch gerade für euch versucht, was zu verkaufen. Voll süß, dass du mich fragst. Das heißt, ich bin mittlerweile in einer privilegierten Situation, die ich mir aber auch erarbeiten musste.
Ja, auf jeden Fall. Du hast vorhin schon erwähnt, du hattest Unterstützung durch das Netzwerk von deiner Mutter, durch ihre PR-Agentur. Aber hattest du sonst noch Unterstützung bei der Gründung? Weil du ja auch meintest, du hattest schon über 50 Mentorinnen in deinem Leben.
Das Problem war, dass meine Mutter PR im Kultur-, Politik- und Kunstbereich macht. Und ihr Netzwerk und die Mentoren, die ich hatte, waren eher aus dem Journalismus, Schauspiel, Regisseurinnen und diesen anderen Bereichen, mit denen die Businesswelt eigentlich nichts zu tun hat, die du auch nicht in der Startup-Szene findest. Das heißt, ich musste mir sehr, sehr viel selber beibringen. Ich habe dann ein Netzwerk selber aufgebaut innerhalb der Startup-Szene und bin da mittlerweile sehr, sehr gut vernetzt. Aber es hat schon viel, viel Google gebraucht.
Gab es, als du 2019 gegründet hast, einen Moment in den letzten 5 Jahren, wo du dir dann dachtest, so, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich richtig erfolgreich damit?
Ich glaube, das erste Mal, wo Leute zu mir kamen auf der Straße und meinten, ob sie ein Foto mit mir machen dürfen. Also es waren schon so ein paar Momente, wo ich so dachte, ach krass, okay, man kennt nicht nur meine Plattform, was dann schon irgendwie mal war. Ich war in München zum Beispiel in einem Restaurant und habe weiß nicht, kam mit den Leuten neben mir ins Gespräch. Und das war in so einem Münchner Schickeriegerladen, was weiß ich was. Und ich habe mit der Tochter gesprochen über eine Sache und die meinte, ah, was machst du denn? Und dann meinte ich, naja, ich habe ein Startup. Die so, oh, wie heißt das denn? Und ich so für Mentor. Und die Mutter meinte, ah, krass, euch kenne ich aus dem Fernsehen. Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist schon cool, wenn Leute den Namen deines Startups kennen, die Leute dein Gesicht erkennen, wenn die Leute merken, da ist was, was sie unterstützen wollen. Und wir mussten nie Geld in Marketing stecken, weil wir mit 50 Mentoren gestartet haben, den Frauen, die mich gementort haben. Und die haben das so toll gefunden, die Idee und die Erfahrung, die sie über Fementor gemacht haben, dass sie es weiterempfohlen haben. Das heißt, wir sind auf diese über 5000 Mentorinnen gekommen, weil die Leute es einfach weiterempfohlen haben. Und das ist die ganze Magie hinter Fementor, dass wir einfach positive Erlebnisse schaffen und Leute das gerne weiterteilen. Und wir nicht sagen müssen, oh, wir stecken jetzt Geld in Marketing für eine Sache, damit wir unglaublich viele Mentoren bekommen, sondern die Leute haben wirklich Bock auf das Thema.
Sehr, sehr cool. Social Media hat dir also auch sehr geholfen, um diese Bekanntheit zu erreichen. Ich wollte sowieso mit dir noch über das Medienverhalten.
Was ein Zufall.
Ja, der Gen Z sprechen. Vor allem auch, weil TikTok ja demnächst in den USA gebannt werden könnte. Mhm. Ist das Verbot deiner Meinung nach der richtige Weg?
Meine Mutter hat mich erzogen, es gibt keine Verbote. Ich durfte früh Zugang zu Alkohol haben. Ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol probiert. Wir hatten eine Zigarettenpackung zu Hause, meine Eltern rauchen nicht. Aber meine Mutter meinte, wenn du halt irgendwann mal rauchen willst und es probieren willst, dann liegt es da, dann nimm's. Und ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken oder geraucht. Partys waren auch nie verboten. Ich finde mittlerweile Partys völlig voll langweilig. Ich hab genug ausgefeiert, sage ich mit 25. Ich bin ein richtig kleiner Spießer geworden. Und meine einzige Rebellion mit 14 war wirklich ein Bausparvertrag und Perlenketten tragen. Und genauso ist es mit Verboten. Wenn du Sachen verbietest, dann erhöht es den Reiz und die Leute werden irgendwelche Wege finden, es zu nutzen. Gerade TikTok ist eine Plattform, die von der Generation Z geprägt worden ist, die aktiv genutzt wird. Ich finde natürlich gewisse Inhalte auch nicht gut. Es ist schon krass in der Art, wie es die politische Meinung prägt, wie Influencer und Influencerinnen einfach auch, was sie für Macht haben. Also Taylor Swift ist mit einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Frauen mehr einflussreich als der Präsidentin der USA. Ja, das ist schon dangerous eigentlich, weil eine Person so viel Macht hat, die aber nicht in der Politik ist und vielleicht mit einer Aussage Leute in eine Richtung lenken könnte. Aber das ist bei jedem sozialen Medienplattform. Wir können uns nicht davor verstecken, wir können nicht davor wegrennen, wir können nicht versuchen, es zu verbieten. Wir müssen lernen, damit umzugehen und auch für Bildung innerhalb der Schule zu sorgen. Was sind Fake News? Wie analysierst du? Wie findest du Statistiken raus? Wie checkst du deine Quellen? Es gab ein Programm, wo ich Teil war von dem Aspen-Institut. Da hast du gelernt, wie du sozusagen Inhalte prüfst und wie du die Fakten checkst, gegencheckst und rausfindest, was sind Fake News und was nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch in der Schule mittlerweile zu vermitteln.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie kann man denn dagegen?
Also Leute, es sind wirklich zufällig, ich bin ehrlich.
Vorgehen, dass man eben dieses Regelwerk auf TikTok irgendwie in den Griff bekommt. Du bist ein TikTok-Fan und nach wie vor starke Nutzerin.
Ja, Fan sagen wir jetzt nicht. Ich habe damit gearbeitet, sagen wir es so. Also würde auch nicht sagen, dass ich ein Fan von irgendeiner Social-Media-Plattform bin. Ich mag LinkedIn sehr gerne, Instagram. Ich gucke TikTok, aber ich muss einfach sagen, dass ich jemand bin, der TikTok nicht privat konsumiert, sondern wirklich versucht rauszufinden, wie kannst du mit der Plattform umgehen, wie kannst du mit ihr arbeiten, wie kannst du sie für dein Startup nutzen. Und da gibt es einige interessante Möglichkeiten.
Okay, das heißt, man muss einfach wissen, wie man es nutzt, es richtig machen und auch bestimmte Dinge dabei im Kopf behalten.
Ja, und wie du es auch wirklich monetarisieren kannst. Also eine Social-Media-Plattform benötigt unglaublich viel Kraft, Energie und Zeitaufwand. Und du musst dir wirklich überlegen, was will ich damit? Und ein Drittel der Generation Z möchten heutzutage weltweit Influencer werden. Und das ist schon krass zu überlegen, dass man sagt, hey, da müssen wir vielleicht mal drüber reden, was es eigentlich heißt, Influencer zu sein, weil du gibst unglaublich viel deines Lebens und deiner Privatsphäre auf.
Was ich dich auch noch fragen wollte, du hast ja auch ein Buch geschrieben.
Ja.
Gegründet, Startup-Szene Uncovered.
Genau.
Worum geht's in deinem Buch?
Mich hatte 2022 der Haufe Verlag kontaktiert, dass sie gerne ein Buch mit mir schreiben würden. Und sie meinten, Thema egal, Hauptsache mit dir. Ich so, super, das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung.
Wie cool.
Und dann haben wir uns aber auf Startup-Szene geeinigt. Dann habe ich mir mal angeschaut, was es für Bücher über die Startup-Szene gibt. Und es gibt diese ganzen How to become a Unicorn, wie du schnell reich wirst, Millionär in der Woche. Und ich dachte, Leute, verarscht die Menschen doch nicht. Das ist totaler Humbug. 9 von 10 Startups scheitern. Und ich kenne die 9 Startups, die gescheitert sind, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es Freunde von mir sind, die mit mir damals gestartet sind, nicht wie das eine Startup, was es geschafft hat. Und da leiden Menschenleben drunter. Wir sehen, dass ein Startup Insolvenz anmelden muss, aber wir sehen nicht, was mit den Menschen danach passiert, weil über dich wird berichtet, wenn du erfolgreich bist, aber gerade in der Dachregion wird nicht über dich geschrieben, wenn du es nicht bist. Und ich dachte mir, ich schreibe ein Buch über die ehrliche Geschichte der Startup-Szene, was wirklich passiert. Ich habe einen Erfahrungsbericht von mir drin, aber auch von Gründer und Gründerinnen, von Fuck-Up-Stories, Insolvenzen, Business Angels, die Business-Teufel waren und auch wirklich in die Insolvenzen getrieben haben. Und über all das, worüber wir in der Startup-Szene reden, aber niemand außerhalb von Wind bekommt. Und wir locken die Leute mit LinkedIn-Beiträgen in die Startup-Szene, sagen, oh, gründen ist so toll, mach doch einfach mal, just do it. Wo ich denke, ja, just do it, aber erfahr vielleicht vorher mal, worauf du dich einlässt, weil das kann dein Leben verändern, das nicht immer nur zum Positiven.
Spannend, spannend. Du warst ja gestern oder vorgestern noch in Brüssel.
Gestern.
Und hast im Female Founders in AI-Event von Amazon Web Services teilgenommen, gesprochen. Das Thema deiner Keynote war, wie Gründerinnen Aufmerksamkeit für ihr Startup bekommen. Wie denn?
Soziale Medien tatsächlich, das aktiv zu nutzen, aber vor allem auch nicht zu pitchen. Ich weigere mich zu pitchen. Pitche nicht mein
was?
Startup.
Warum?
Ist natürlich blöd, bei der Skin Innovation kannst du pitchen, sogar in der Gondel, was ich mega cool finde. Aber das Problem ist, wenn du pitchst, dann begibst du dich in eine Situation, wo du dich unterstellst. Du unterstellst dich der Person und versuchst dir was zu verkaufen. Das heißt, es ist schon mal ein Machtgefälle. Ich habe da keinen Bock drauf. Begegne mir auf Augenhöhe. Muss man dazu sagen, ich habe gebootstrapped. Das heißt, ich war nicht interessiert an Investorengeldern und Investorinnengeldern, weil meine Startup-Gründung jetzt auch nicht so teuer war und ich kein Produkt entwickeln musste oder Forschung. Das heißt, für manche Bereiche brauchst du gar kein Investment. Viele Leute denken, oh, Startup-Szene, du musst investieren, du musst einen Investor finden oder eine Investorin. Das stimmt nicht. Wir sollten uns darauf fokussieren, langfristig Kunden und Kundinnen zu generieren und nicht ständig von Investitionsrunde zu Investition zu hüpfen.
Das heißt, was macht man stattdessen besser?
Man schaut sich erstmal an Förderung. Was für Fördermittel gibt es, die du am Anfang deiner Gründung beantragen kannst. Das heißt, du hast schon mal einen seichteren Start in die Startup-Szene, ohne dir Sorgen um Geld zu machen. Da kriegst du Fördermittel, du kriegst teilweise 2.000 bis, glaube ich, 3.000 Euro im Monat für ein Jahr. Einfach mal so, ohne dass du wirklich in einem Unternehmen arbeiten musst und nur an deiner Idee arbeiten kannst. Das wird vom Staat gefördert. Dann überlegst du dir, mit wem kann ich zusammenarbeiten? Welche Kooperationen? Kann ich B2B machen? Muss ich B2C machen? Was ist mein Geschäftsmodell? Wie kann ich schnell monetarisieren? Wie kann ich Geld verdienen? Wie kann ich meine Umsätze hochhalten und meine Ausgaben gering halten? Und all das. Und gerade in der Startup-Szene sehe ich viel, die kaufen sich das Office, die holen sich dann den Firmenwagen, die stellen dann lauter Leute ein, ohne wirklich zu gucken, passen die ins Unternehmen, um halt einfach den Flex zu haben. Wir haben viele Mitarbeiter, wir haben ein großes Office. Ich habe kein Office. Ich habe kurz vor Corona gegründet. Ich habe gesagt, bringt mir jetzt nicht ein Office zu holen. Dann war Corona vorbei und ich habe gemerkt, okay, Remote Work funktioniert. Jetzt haben wir es 2 Jahre hinter uns. Ich brauche kein Flexer-Office, damit ich irgendwelche Leute in meinen Vorraum einladen kann. Ich lade dich lieber auf meine Couch zu Hause ein oder ein Café in Berlin-Mitte. Und da zum Beispiel auch auf gewisse Kosten zu achten und nicht zu gucken, was denke ich muss ich haben als Gründerin.
Okay, aber an diesen Punkt zu kommen, ist Social Media eben sehr wichtig, weil sonst schafft man vielleicht diesen
du kannst es
Punkt
auch ohne
der Connection
schaffen.
Gar nicht.
Du kannst es schon auch ohne schaffen. Da musst du aber auf Netzwerkveranstaltungen gehen, ohne soziale Medien und dich mit den Leuten vernetzen, im Austausch bleiben, dich ständig in Erinnerung rufen, aktiv auch mit den Leuten direkt was festsetzen, zu sagen, hey, lass uns dann treffen, was und was machen wir. Und auch zum Beispiel viele angehende Gründerinnen schreiben mir tagtäglich so, oh, können wir uns mal auf dem Austausch treffen? Das ist zum Beispiel eine Sache, das kann ich nicht empfehlen. Ich würde eher sagen, schick eine Nachricht mit, was willst du von mir? Worum geht's? Was sind Themen, die für dich interessant sind? Warum willst du dich mit mir austauschen? Worum geht's? Was habe ich davon? Also gerade auch zu gucken, auch respektvoll der Person gegenüber und der Zeit der Person gegenüber. Und da, glaube ich, aktiver zu schauen, wie schreibe ich die Leute an? Nicht einfach mit so, oh, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen?
Ja, wenn man dann nicht weiß,
warum, wer, was willst du von mir? Sag's einfach.
Es muss also nicht immer der klassische Pitch vor Investoren sein. Jetzt sind wir auch schon bei der letzten Frage angekommen. Was sind deine Zukunftspläne? Was hast du vor noch in diesem Jahr mit Fementor und was sonst noch?
Mit Fementor, wir sind gerade auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben uns zu einem Selbstläufer entwickelt und wachsen tagtäglich, was ein großes Geschenk ist. Wir arbeiten langfristig mit mehr Unternehmen zusammen, mehr Universitäten, mehr Hochschulen, sind internationaler weiter ausgebaut, wollen auch mehr Netzwerk-Events wieder anbieten. Und in meinem privaten Businessleben kommen auf jeden Fall die ein oder anderen neuen Projekte. Und sagen wir es mal so, es wird jetzt nicht das letzte Buch gewesen sein, was von mir kam.
Ich bin gespannt auf mehr.
damit sind wir am Ende der heutigen Trending Topics Folge angekommen. Ich sage vielen Dank, Anastasia, für die spannenden Insights.
Danke, Julia, dass ich da sein durfte. Und danke an die Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Zuhören.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Feedback, Anmerkungen oder Gäste, die ihr gerne im Talk mit uns hören würdet, schickt uns gerne an feedback@trendingtopics.at. Ciao, wir hören uns bald wieder.